Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich habe heute Maximilian Arras zu Gast. Maximilian ist Doktorand am Tsinghua BP Clean Energy Center. Seine Dissertation konzentriert sich auf die Analyse, Modellierung und Strategie von Energiesystemen im Kontext von Wasserstoffwirtschaften. Vor kurzem hat er ein internationales Forschungsprojekt zu elektrothermischen Energiespeichern für Sektorenkopplung geleitet und mit einem Automobilzulieferer an der Diversifizierung von Geschäftsmodellen gearbeitet. Vor seiner Promotion hat Maximilian 3 Jahre Beratungserfahrung gesammelt und mit Kunden wie Mercedes-Benz und Rolls-Royce Motor Cars zusammengearbeitet. Er hält einen Master of Science in Energietechnik von der Tsinghua-Universität sowie einen Master of Science und Bachelor of Science in Wirtschaftsingenieurwesen von der RWTH Aachen. Passend zu seinem Promotionsthema wird Maximilian heute mit mir über die angestrebte Klimaneutralität Chinas und die Energiewende in Zusammenhang mit dem Thema Wasserstoff sprechen. Max, herzlich willkommen bei China Impulse. Ich freue mich, dass du heute live aus China dabei bist.
Ja, hi Alexandra. Schön, dich zu sprechen.
Ja, ich bin sehr gespannt auf das Thema, weil ich auch nicht so tief in dieser Wasserstoffthematik stecke. Und deswegen freue ich mich, dass du mir heute einiges dazu erzählen wirst. Du beschäftigst dich ja ganz intensiv im Rahmen deiner Promotion mit der Wasserstoffwirtschaft und vor allem, wie ich vorhin erwähnt hatte, mit dem Thema Klimaneutralität in China. China hat sich ja das Ziel gesetzt, bis 2060 klimaneutral zu werden. Und das Hauptziel deiner Promotion ist es, herauszufinden, wie China die Klimaneutralität hinbekommen kann mit einem Fokus auf das Thema Wasserstoff. Was sind denn bisher so deine Beobachtungen? Wie kann die chinesische Industrie allgemein klimaneutral werden? Wie kann der Klimawandel aus chinesischer Sicht abgewendet oder zumindest verringert werden? Und was wird bereits jetzt dafür unternommen?
Genau, das sind viele Sachen auf einmal. Ich versuche das Ganze mal auseinander zu dröseln. Aber genau, eigentlich ist das Kernziel auch von meiner Arbeit, ist die Frage, wie kann man den Klimawandel abwenden? Und das größte Problem sind natürlich Treibhausgase und vor allem prominent ist dann CO2. Und warum ist China relevant? Also Gase kennen keine Ländergrenzen und China ist der größte Emittent weltweit in absoluten Zahlen. Und deswegen ist das Land natürlich auch hochrelevant für die globale Abwendung des Klimawandels. Und ja, du hast jetzt auch viele andere Sachen noch angesprochen. Ich würde gern einmal noch betonen, dass wir uns hier mit Energiesystemen beschäftigen und der Transformation von Energiesystemen, also quasi der Energiewende. Und das schließt auch gewisse Bereiche aus, zum Beispiel Landwirtschaft spielt da keine Rolle. Aber was jetzt wichtig ist zu verstehen, bevor wir uns China anschauen, die Welt auch, man hört immer viel, steht aber eigentlich gerade nicht gut da. Wir sind Jahr für Jahr dabei, eigentlich mehr CO2 in die Atmosphäre zu pumpen. Und hängen extrem von fossilen Brennstoffen ab. Das ist ein grobes Verhältnis von 80-20, wo wir 80% immer noch von Kohle, Öl und Gas abhängen und gerade mal 20% von dem globalen Energiesystem klimaneutral sind. Und das wollen wir natürlich, also das Ziel zumindest ist für uns, das so schnell wie möglich umzudrehen. Ich sag mal, auf 20-80 zu kommen und dann auch Net Zero zu erreichen. Das schließt jetzt nicht aus, dass wir überhaupt keinen CO2 mehr emittieren. Das würde nachher auch noch zum Beispiel eingefangen werden können mit Carbon Capture, Utilization und Storage zum Beispiel. Aber es muss viel getan werden. Und der grundsätzliche Weg dahin, der ist jetzt nicht China-spezifisch, das ist eigentlich ganz allgemein. Und der heißt Elektrifizierung. Und hier müssen wir im gesamten Energiesystem elektrifizieren, das, was wir können. Und jetzt muss man sich halt anschauen, wie einzelne Länder dann auch aufgestellt sind. Und da ist China deutlich anders als vielleicht auch andere Länder oder jedes einzelne Land ist da auch irgendwie einzigartig, Weil es gibt Länder, zum Beispiel wie Norwegen oder Island, die haben sehr günstige Bedingungen, um Klimaneutralität zu erreichen, weil einfach geografisch dort die Lage anders ist. Es sind kleine Länder und gleichzeitig jetzt im Fall von Island leben die quasi auf einem Vulkan, haben hervorragende Bedingungen für Geothermie, aber auch Wasserkraft, und Norwegen hat auch sehr gute Bedingungen für Wasserkraft. Und das macht in so Ländern das Spiel leichter. Das ist aber nicht der Fall unbedingt jetzt für China oder Deutschland, wo ja solche Ressourcen einfach auch zu Genüge vorhanden sind. Und deswegen, genau, beschäftige ich mich mit dem Thema. Wenn wir jetzt noch konkreter werden wollen, was die Rolle auch von Wasserstoff ist, finde ich, muss man erstmal im Blick haben, wie da die Erwartungen sind. Und ich finde, man muss auch also betonen, dass Wasserstoff ganz bestimmt nicht die Lösung für alles ist. Und man kann das irgendwie auch so sagen, dass Wasserstoff vielleicht so als Champagner der Energiewende zu verstehen ist. Es ist teuer und rar. Und das setzt wieder an bei dem Punkt Elektrifizierung, den ich eben genannt habe, weil das ist eigentlich das Wichtigste, was wir machen müssen. Das ist so eine low-hanging fruit. Also ne, wir können sehr gut erneuerbare Energie herstellen mit Wind und Solar. Und das kriegen wir auch relativ kostengünstig hin. Das ist nochmal problematisch, wenn wir uns jetzt nachher das Gesamtsystem angucken und gerade auch den Ausbau von dem Stromnetz. Aber das läuft schon sehr gut. Und im Vergleich jetzt dazu, eine Wasserstoffwirtschaft, die auch so eine Art Zukunftsvision ist, die wäre eigentlich nur auf ganz bestimmte Bereiche eingeschränkt. Und zwar da, wo man nicht elektrifizieren kann. Und ja, jetzt sind wir eigentlich bei dem Thema Industrie. Und da möchte ich einmal kurz irgendwie den Vergleich vielleicht auch nochmal zu Deutschland machen. In Deutschland haben wir grob ein Energiesystem, was man so viel geteilt sich vorstellen kann, in Stromsektor, in Transportsektor, in die Industrie und Wärmebereitstellung. Und in China ist das komplett anders, weil hier spielt die Industrie eine viel größere Rolle, was quasi den Energiehunger des Landes angeht, aber auch was dann die CO2-Emissionen von dem Land angeht. Und hier ja, ist ungefähr 2/3 von dem Energiesystem fällt auf die Industrie. Ist auch kein Wunder, weil also China hat eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt in den letzten 40 Jahren und ja, ist auch zu Recht als Werkbank der Welt zu verstehen, weil hier wird wahnsinnig viel produziert und auch exportiert. Aber in Zukunft ja, wird das ähnlich bleiben, aber es ist auch eine gewisse Aufwertung hier der Industrie angestrebt, weil da kommen wir auch nochmal zu sprechen zu gewissen Bereichen in der Industrie, die besonders energieintensiv und damit auch ja, besonders klimaschädlich sind, die werden hier vielleicht in Zukunft auch nicht mehr so eine Rolle spielen, wie sie das jetzt in den letzten 20 Jahren getan haben, weil wenn sich ein Land entwickelt und also einen wirtschaftlichen Aufschwung hat, dann wurde gerade auch hier in China wahnsinnig viel gebaut, also Infrastruktur in jeglicher Form. Das sind natürlich ja Gebäude, aber auch Städte sind auch hier wahnsinnig gewachsen und die Transportinfrastruktur mit allem, was man sich vorstellen kann, Bahnhöfen, Flughäfen, das ist alles jetzt in sehr kurzer Zeit sehr stark aufgebaut worden. Und da sind natürlich gewisse Rohstoffe, die auch einen großen CO2-Fußabdruck haben, wie zum Beispiel Zement oder auch Stahl, dann sehr wichtig. Und das wird in der Zukunft hier nicht mehr so sein, weil wenn man so einen gewissen Stand an Entwicklung erreicht hat, wird von, ja, also man muss ja dann quasi nicht jedes Jahr noch einen neuen Flughafen bauen. Wenn der einmal gebaut ist, dann steht der erstmal für eine gewisse Zeit. Und deswegen ist hier so eine gewisse Sättigung erreicht, was das Thema
Das heißt, Wasserstoff spielt ja in vergleichsweise wenigen Bereichen eine große Rolle, eben in diesen Bereichen, die nicht elektrifiziert werden können. Und es gibt da auch nicht so große Unterschiede zwischen China und anderen Ländern der Welt, oder? Was das angeht.
Also man muss sich bei den Ländern das so vorstellen, dass der Einsatz von Wasserstoff jetzt in der Industrie
eigentlich vergleichsweise ähnlich ist, aber die Frage ist, ob das Land auch die jeweilige Industrie überhaupt hat. Und da kann ich jetzt einmal kurz runterbrechen, wo Wasserstoff überhaupt heute eine Rolle spielt und wo wird Wasserstoff vielleicht dann in der Zukunft noch eine stärkere Rolle spielen. Und die Nachfrage an Wasserstoff heute sieht so aus, dass etwa knapp die Hälfte in Raffinerien nachgefragt wird und dazu wird Wasserstoff gebraucht, um Rohöl aufzubrechen, verschiedene hochwertigere Produkte. Das kann einmal Benzin, aber auch zum Beispiel Kerosin oder Schweröl sein. Und dann gibt es noch große Bereiche, das ist einmal die Ammoniakherstellung und da wird Ammoniak wird gerade vor allem benutzt, um Düngemittel herzustellen oder auch die Methanolproduktion. Und jetzt gibt es noch die in der Zukunft viel mehr Anwendungsbereiche für Wasserstoff. Zumindest ist das Potenzial da. Und das könnte zum Beispiel auch dann in der Stahlindustrie sein, wo Wasserstoff benutzt wird, um in der Stahlindustrie zum Beispiel dann das Eisenerz zu reduzieren. Da kann ich gleich noch mal mehr im Detail zu sagen. Aber hier, was ich gerade noch mal betonen möchte, ist, dass einmal bei verschiedenen Ländern kommt es darauf an, haben die jeweilige Industrie und können sie auch vielleicht dann Wasserstoff günstig herstellen. Weil die günstige Herstellung von Wasserstoff, gerade auch in der Zukunft, wenn wir über grünen Wasserstoff reden, ist eigentlich gekoppelt an auch günstigen erneuerbaren Strom. Ich will das nochmal ganz kurz hier aufdröseln. Das kann man sich so vorstellen, weil alles, was ich bisher über die heutige Wasserstoffnachfrage gesprochen habe, das ist grauer Wasserstoff und das heißt, Wasserstoff wird aus Gas hergestellt und ja, hat damit auch einen hohen CO2-Fußabdruck. Wir wollen aber in der Zukunft Wasserstoff grün herstellen, das heißt nachhaltig und das würde mit einem Prozess funktionieren, der heißt Elektrolyse und da bricht man quasi Wasser, also H2O, in jeweiligen Bestandteile, also das H2, das ist der Wasserstoff, und dann auch in O2, also in Sauerstoff auf. Und dafür braucht man relativ viel Energie. Und also den Strom will man dann natürlich auch in erneuerbar bereitstellen. Das macht überhaupt keinen Sinn, Strom aus jetzt einem Kohlekraftwerk zu beziehen. Aber wenn man das gekoppelt hat an zum Beispiel einen Wind- und Solarpark, dann kann man so auch den Fußabdruck von dem Wasserstoff senken und wenn man den Wasserstoff dann in der jeweiligen Industrie einsetzt, so auch quasi den CO2-Fußabdruck von dem jeweiligen Produkt oder der Industrie an sich.
Ja, und wie du schon sagst, Wasserstoff ist ja mit hohen Kosten verbunden und auch sehr aufwendig herzustellen und zu speichern. Lange Zeit wurde aber darüber gesprochen, dass gerade im Mobilitätsbereich, was große LKWs angeht, dass Wasserstoff eine Lösung sein könnte. Wie siehst du da das Thema Wasserstoff im Mobility-Bereich?
Ja, das ist eine gute Frage und da gibt es auch wahnsinnig viel Literatur zu. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht wirklich überzeugt, dass Wasserstoff im Bereich Mobility, wenn wir jetzt über Straße sprechen, also LKW und den PKW-Verkehr, da bin ich allerdings noch echt skeptisch, ob Wasserstoff, also vor allem auch in naher Zukunft, sehe ich da überhaupt kein Potenzial. Das hat einen Grund. Und zwar hat sich jetzt in den letzten 10 Jahren wahnsinnig viel getan und das haben alle mitbekommen mit Elektroautos. Und weil jetzt quasi die Alternativtechnologie Elektroautos so dominant geworden ist und man es da geschafft hat, eigentlich ja, Batterien günstig zu machen und so auch den Mobility-Bereich im Sinne von gerade PKWs, da halt eine erneuerbare Lösung zu schaffen, ist für mich eigentlich das die dominante Technologie und deswegen wäre der Einsatz von Wasserstoff in naher Zukunft eigentlich nicht da. Und das ist natürlich auch ein spannender Bereich, gerade wenn man sich jetzt auch China anschaut. Ich hatte jetzt in den letzten 2 Jahren die Auto China besucht. Das ist eine große, ja, Autoausstellung und das war einmal in Shanghai und einmal in Peking und in beiden haben, also es wird über Elektroautos gesprochen und nicht über Wasserstoffautos. Das ist eigentlich, heute spielt es wirklich keine Rolle. Und auch im Bereich LKW, da so bei den ja, Heavy-Duty-Trucks oder auch so den Schwertransporten, wäre dann die Überlegung, ob Wasserstoff dort eine Rolle spielt. Und der Grund dafür ist, dass die Batterie eine gewisse Energiedichte hat und die aber auch, das, also Energiedichte ist quasi Energiemenge pro Gewicht. Und das Gewicht, um die nötige Energie, um jetzt ein LKW über Langstrecke fahren zu lassen, macht die, ja, Batterie unglaublich schwer und damit auch den LKW. Und da gibt es sicherlich irgendwo einen Trade-off. Aber auch für LKWs sind jetzt so neue Technologien wie zum Beispiel das Battery Swapping. Also, dass man sich vorstellt, da werden Batterien nachher gewechselt, so einfach wie in der Fernbedienung, sind auch schon hier erprobt. Und deswegen sehe ich da eigentlich aus dem Bereich Mobility keine Nachfrage in naher Zukunft. Der Vorteil allerdings, vielleicht kann ich da mal noch kurz sagen, wie würde Hydrogen Mobility aussehen? Das wären im Endeffekt immer noch Elektroautos, weil Wasserstoff würde so genutzt, dass man einen Wasserstofftank im Auto hat und der wird dann über eine Brennstoffzelle umgewandelt in Strom und der Strom wird von einer kleinen Batterie dann an einen Elektromotor weitergeleitet. Also quasi das, was vor der Batterie vorgelagert ist, würde sich einmal ändern. Und der Unterschied ist natürlich auch, dass die Größe der Batterie nachher deutlich, deutlich kleiner sein kann. Und weil eine Batterie nachher auch CO2-intensiv ist, könnte das auch die Mobilität langfristig nachhaltiger machen. Aber man muss natürlich auch den Preis nachher berücksichtigen und die nötige Infrastruktur. Und wenn ja beides nicht vorhanden ist, dann bin ich nicht optimistisch bei dem Thema. Man kann aber noch jetzt, also weitergefasst, im Transportsektor auch über irgendwie Luft- und Schifffahrt sprechen. Weil, wenn wir gesagt haben, dass der LKW ist so groß, dass es nachher schwer ist, eine Batterie dafür bereitzustellen, die auch groß genug ist, dann ist es natürlich bei einem Schiff, bei einem Containerschiff oder bei einem Flugzeug ja nahezu unmöglich. Und deswegen gibt es da auch Anwendungsbedarf. Das sind allerdings auch, ich würde mal sagen, das steckt alles noch eher so in den Kinderschuhen. Und ja, gerade im Bereich Luftfahrt gibt es jetzt, also ne, Airbus und Boeing. Und Airbus ist da der Einzige, weil Boeing hat die Wasserstoffpläne mehr oder weniger in der Schublade verschwinden lassen. Und Airbus hat angekündigt, vielleicht bis 2035, also in 10 Jahren, dann ein Flugzeug kommerziell anzubieten. Aber das ist jetzt auch nicht in unmittelbarer Zukunft. Und ja, im Bereich Schifffahrt wäre Wasserstoff oder auch, das kann man als ja so Hydrogen-derived Fuel auch verstehen. Also das Wasserstoff kann dann auch als Grundwerkstoff benutzt werden, um nachher quasi Schwerölähnliches oder Kerosinähnliches, Dieselähnliches Treibstoff bereitzustellen, der dann in der Schifffahrt genutzt wird. Das wäre, ich sag mal, technologisch der einfachste Weg, weil dann sind diese riesen Schiffmotoren, die heute im Einsatz sind, die könnte man ganz einfach umstellen auf einen anderen Treibstoff, der klimaneutraler ist. Aber dazu fehlen auch noch verdammt viele vorgelagerte Schritte. Und das ist halt einmal die Infrastruktur auch an Häfen und gerade auch die Bereitstellung von Wasserstoff in riesengroßen Mengen, die dann gebraucht werden. Ja, das gibt's alles noch nicht.
Ja, spannend, wie schnell sich das auch entwickelt, was du vorhin auch gemeint hast. In den letzten 10 Jahren hat sich da sehr, sehr viel getan im Bereich Elektrifizierung, sodass manche genau. Themen, die vor einiger Zeit relevant waren, gerade mit dem Wasserstoff im Mobilitätsbereich, jetzt gar nicht mehr so die gleiche Relevanz haben.
Ich wollte gerade nur noch sagen, vor 20 Jahren hätte sich kaum einer auch Elektroautos vorstellen können und dann kann man irgendwie vielleicht noch zu dem Zeitpunkt auch eher als Alternative ja, Wasserstoff irgendwie sehen oder daran glauben. Aber jetzt, wo wir eigentlich gezeigt bekommen haben, dass Elektroautos ja so kosteneffizient hergestellt werden können, dann ist es eigentlich sich schwer vorzustellen, dass da jetzt nochmal ein signifikanter Umschwung kommt. Gerade auch, weil halt Rieseninvestitionen in Ladeinfrastruktur schon passiert sind. Und dann wird wahrscheinlich nicht jetzt noch in ja, sogenannte so Hydrogen Refueling Stations, also in so Wasserstofftankstellen, wird dann nicht mal eben auch noch investiert.
Ja, es gibt aber eine Industrie, mit der du dich beschäftigst, in der Wasserstoff tatsächlich eine ziemlich große Rolle spielt, und zwar die Stahlindustrie, hattest du mir erzählt.
Genau.
Wieso ist das für China wichtig und welche Erkenntnisse konntest du bisher gewinnen, wenn es darum geht, die Stahlindustrie zu dekarbonisieren und grünen Stahl herzustellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal ist Stahl unglaublich wichtig. Warum? Weil es in großen Mengen verfügbar ist und auch kostengünstig. Und halt ein Werkstoff, der unglaublich vielseitig dann auch eingesetzt wird. Das hatte ich eben so ein bisschen beschrieben, auch mit der Infrastruktur, die man baut. Also klar, in Brücken und in Gebäuden ist viel Stahl auch eingesetzt. Und das Eisenerz ist einfach ein unglaublich verfügbares Metall, was wir haben. Und wenn man dem Ganzen noch ein bisschen Kohlenstoff hinzugibt, dann hat man Stahl. Hat gewisse Eigenschaften bei dem Stahl, die wichtig sind und die eigentlich den, ja, also Stahl als Werkstoff unglaublich gut machen. Und als Vergleich, also die Stahlproduktion zum Beispiel, wenn man das jetzt mit allen anderen übrigen Metallen, die es so gibt, sich vorstellt, dann kann man alle Metalle zusammengenommen mal 10 rechnen und das ist dann ungefähr die Stahlproduktion. Also es ist einfach unglaublich wichtig. Es ist ein Rohstoff, den wir brauchen. Das Problem ist aber, dass auch die Stahlindustrie sehr CO2-intensiv ist und wahnsinnig hohe CO2-Emissionen hat. Und gerade auch, wenn man sich jetzt China anschaut, da gibt es einen interessanten Vergleich. Die Stahlindustrie in China, wenn man die sich jetzt als Land vorstellt und dann sich ein Ranking erstellt von allen Ländern der Welt, dann würde man auf Platz 1, das hatte ich auch anfänglich erwähnt, immer noch China haben als Land, hat die größten CO2-Emissionen der Welt. Auf Platz 2 wäre dann Amerika und auf Platz 3 wäre schon allein die chinesische Stahlindustrie und gefolgt dann von Indien. Also die Stahlherstellung in China stößt unglaublich viel CO2-Emissionen aus und deswegen muss man natürlich auch schauen, wie kann man das in Zukunft ändern. Und hier gibt es jetzt den Einsatz von Wasserstoff, der einem das Ganze erreicht und oder erzielen könnte. Das ist aber kein einfacher Weg, weil der ganze Prozess müsste umgestellt werden. Stahl wird heute über, also Blast Furnaces hergestellt, das sind Hochöfen, wo Kohle zum Einsatz kommt. Und was da eigentlich gemacht wird, ist, dass das Eisenerz erstmal reduziert wird. Das heißt, man muss den Sauerstoff aus dem Eisenerz ja sozusagen abscheiden und bekommt dann reines Eisen. Das passiert halt mit dem Einsatz von Kohle. Und weil der Sauerstoff sich dann mit dem Kohlenstoff aus der Kohle verbindet, hat man halt auch gerade das Problem der CO2-Emissionen. In Zukunft wäre jetzt quasi dort der Einsatz von Wasserstoff so denkbar, dass für diese Reduktion von dem Eisenerz, also das Binden nachher von dem Sauerstoffelement, wenn man sich da das H2 vorstellt und dann den Sauerstoff abziehen will aus dem Eisenerz, dann bekommt man nachher Wasser raus, also H2O. Und das wäre natürlich ja deutlich vorteilhafter als als die CO2-Emissionen. Aber das ist auch jetzt eine Technologie, die noch in, also die ist erprobter als vielleicht jetzt andere Bereiche. Da wird viel Potenzial gesehen, aber der Status quo ist jetzt auch eher noch eher anfänglich. Ne? Da ist noch ein weiter Weg, der gegangen werden muss, damit die gesamte Industrie nachher ja dekarbonisiert werden kann. Aber ich glaube, die Stahlindustrie ist so eine der Industrien, die viel Potenzial hat. Und wenn man auch dort jetzt Schritte geht, um grünen Stahl herzustellen, dann schafft man, da gibt es so eine gegenseitige Abhängigkeit auch zwischen einmal der Nachfrage in der Industrie und dann auch gleichzeitig dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, weil umso mehr nachgefragt wird, umso mehr Wasserstoff muss auch bereitgestellt werden. Und das schafft natürlich nachher auch eine kostengünstigere Bereitstellung von dem Wasserstoff. Und wenn man es schafft, den Wasserstoff günstig zu machen, dann können so auch nachher die Stückkosten in der Stahlindustrie gesenkt werden, dass der Prozess ja der Stahlerzeugung und der grünen Stahlerzeugung dann auch ja, in Zukunft vielleicht zumindest so Kostenparität erreicht mit der heutigen Stahlerzeugung. Das wird aber nicht alleine passieren. Da sind noch nachher Mechanismen, die wir zum Beispiel auch ja, modellieren. Das wäre zum Beispiel dann Carbon Price. Also das gibt es ja auch in der EU. Also dass eine Tonne CO2 nachher einen gewissen Preis hat. Das können jetzt irgendwie 70, 80 € sein oder auch mehr. Und das wird auch weiter steigen müssen. Und ungefähr, wenn man nachher so einen Preis von einer Tonne CO2 von ja, so knapp 150 € erreicht, dann wäre zumindest die Stahlerzeugung auch kostengünstiger mit Wasserstoff.
Ja, und wie du vorhin auch erwähnt hast, man kann ja bei diesem Thema Klimaneutralität auch nicht einzelne Länder separat und isoliert betrachten, sondern es ist eine Zusammenarbeit, eine Kooperation zwischen allen Ländern weltweit, um dieses Thema auch voranzubringen, beziehungsweise die Klimaneutralität irgendwann zu erreichen. Und was mich auch interessieren würde in dem Zusammenhang, du bist ja regelmäßig auf internationalen Konferenzen und Veranstaltungen, unter anderem auch in den USA, hattest du mir erzählt. Wie sieht es denn im Hinblick auf diese geopolitischen Spannungen, die wir gerade sehen können, mit den Kooperationen zwischen China und den USA aus in diesem Bereich Klimaneutralität und insbesondere im Bereich Wasserstoff?
Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage. Klar, ich kann dir mal eben meinen Eindruck schildern. Und zwar war ich jetzt im Dezember in Princeton in New Jersey an der Uni zu Besuch und da habe ich quasi auch mitbekommen, weil ich bin im Endeffekt nachher auch als Vertreter hier von der chinesischen Uni angereist, von der Tsinghua-Universität. Und mein Eindruck war auf jeden Fall, dass allen Beteiligten, also sowohl jetzt auch den amerikanischen Professoren, aber auch den chinesischen, die Rolle bewusst ist, dass gerade auch jetzt auf Forschungsebene eine Zusammenarbeit nachher wichtig ist und hier Zeichen gesetzt werden können, die gerade im Gegensatz dann auch dazu stehen, was vielleicht geopolitisch passiert. Da, ja, war eigentlich mein Eindruck ein sehr positiver, dass man natürlich auch jetzt auf, das ist eine sehr individuelle Ebene, aber ich sag jetzt mal, was auch an der Uni passiert und auch was dort gedacht wird, spiegelt ja nicht die aktuelle amerikanische Administration wider. Das kann ja auch sehr weit davon weg sein. Und deswegen war da eigentlich, finde ich, fast eher so, ging das so in die Richtung, dass man dann Zeichen ja, gegen die globale Politik setzen will und gerade zusammenarbeiten möchte. Und ja, im Bereich Klimafragen macht das natürlich auch wahnsinnig Sinn. Ich finde, hier muss man zusammenarbeiten. Das habe ich eben auch gesagt. Es gibt ja keine Ländergrenzen für CO2-Emissionen oder Treibhausgase. Und deswegen interessiert natürlich auch ein Land wie Deutschland, aber auch ein Land wie China oder Amerika, was in den jeweilig anderen Ländern passiert. Und ich glaube, auch mit Zusammenarbeit, gerade auf jetzt so Forschungsebene, kann man natürlich nachher auch bessere Ergebnisse erzielen und voneinander lernen. Und da gibt es natürlich jetzt irgendwie, das hatte ich so ein bisschen beschrieben, verschiedene Voraussetzungen von den jeweiligen Ländern. Aber ich finde auch gerade im Blick jetzt auf Deutschland und China gibt es ziemlich viele, ja, also ziemlich viele Ähnlichkeiten, weil also in Deutschland sind auch ein Land, was historisch eigentlich nur Kohle als Ressource so hatte und das ist in China ähnlich. Und es gibt keine nennenswerten Öl- und Gasvorkommen. Ich sage jetzt mal in beiden Ländern, deswegen haben wir so von der Startposition her eine ähnliche Voraussetzungen, auch ne, beide Länder eine starke Industrie und deswegen kann man da gut voneinander lernen. In Amerika und China sind jetzt da doch ungleicher, was jetzt die Startbedingungen angeht, aber sie sind natürlich ja die zwei größten Wirtschaftsnationen der Welt und deswegen auch gerade was nachher die spezielle ja, also auch Technik angeht, die eingesetzt wird, kann man sicherlich voneinander lernen. Und ja, das war so mein Eindruck, den ich gewonnen habe.
Ja, das bestätigt auf jeden Fall auch das, was ich von anderen höre, die eben in diesem internationalen Zusammenhang da Kooperation mit den USA haben, auch mit anderen Ländern. Im Moment ist es aber ja mit den USA quasi das problematische Miteinander, was jetzt Zusammenarbeiten insbesondere mit China angeht. Aber das bestätigt eben auch das, was ich von anderen gehört habe, dass es auf individueller Ebene, auf Forschungsebene zwischen den Wissenschaftlern gibt es da nicht diese Diskrepanzen, die man vielleicht erwarten würde, wenn man sich die Politik anschaut, weil es denen eben bewusst ist, dass man nicht ohne einander auskommt und dass man nicht drumherum kommt, auch zusammenzuarbeiten und zu kooperieren in diesen Bereichen, die quasi die ganze Welt voranbringen.
Genau, da würde ich einen Punkt gerne noch ergänzen, und zwar sind das jetzt auch letztes Jahr passiert, Zölle von den USA auf chinesische Elektroautos, und die Europäische Union hat dann dem Ganzen auch, ist da nachgezogen. Und klar, also ich verstehe auch die Argumentation jetzt von EU-Seite, die in die Richtung geht, dass hier kein fairer Wettbewerb herrscht, wenn die Elektroautos in China zu stark subventioniert sind. Aber was ich auch sehe, ist, dass eine Technologie hier hergestellt wird, die nachher sehr günstig ist. Und günstige Elektroautos heißen für mich nachher auch, dass Elektromobilität auch in die breite Masse quasi global verfügbar gemacht wird. Und so kommen wir natürlich der Energiewende auch viel näher. Und wenn man sich da jetzt abschottet, bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob das der richtige Weg ist, weil man nimmt im Endeffekt den Innovationsdruck weg. Und ja, ob man es dann auch ja ohne quasi chinesische Elektroautos schafft, günstigere Alternativen anzubieten, ist fraglich. Und das, ja, überspitzt formuliert, ich habe ja auch einen Hintergrund in der Automobilindustrie. Und ich glaube, die deutsche Automobilindustrie war sehr lange auch sehr stolz auf ihre Produkte und auch zu Recht. Und diese Trendwende in Richtung Elektromobilität, auch wenn die vielleicht ein bisschen verschlafen wurde, ist aber jetzt verdammt viel passiert. Trotzdem sind nachher deutsche Elektroautos wahnsinnig teuer. Es sind auch echt tolle Autos. Aber man muss sich auch fragen, wer kann sich das dann nachher global bezahlen, so ein Auto zu fahren? Und ja, wenn nachher günstige Elektroautos hier auch in China produziert werden, dann fände ich das auch irgendwie ja spannend oder einfach interessant zu sehen, wenn so Elektromobilität ja global gefördert wird.
Ja, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Ich glaube, da könnten wir auch eine gemeinsame Folge zum Thema Automobilbranche aufnehmen. Aber wenn wir hier vielleicht noch mal kurz beim Thema Wasserstoff bleiben, du hattest vorhin auch darüber gesprochen, wie Deutschland und China ja in bestimmten Punkten relativ ähnlich sind, was das Thema Klimaneutralität und diesen Weg dahin angeht. Mhm. Was würdest du sagen, welche Wasserstoffstrategien gibt es in Deutschland und in China und was gibt es da für Gemeinsamkeiten, aber auch für Unterschiede?
Ja, genau dazu würde ich gerne einmal noch ein paar Sachen sagen, dass die Wasserstoffstrategien sind jetzt auch noch nicht so wahnsinnig alt. Das hat eigentlich angefangen auch mit dem Pariser Abkommen. Da wurde beschlossen, dass Klimaneutralität das Ziel ist, also und vor allem das 1,5-Grad-Ziel, was heute eigentlich schon mehr oder weniger, wo schon heute nicht mehr wirklich dran geglaubt wird, weil es ist deutlich wahrscheinlicher, dass nachher 2 Grad mit Mühe und Not vielleicht erreicht werden. Und in dem Zusammenhang sind nachher, das nennt sich National Determined Contributions, das sind auch Strategiepaper quasi für das gesamte Energiesystem von einem Land, und da spielen nachher Wasserstoffstrategien auch eine Rolle oder sind nochmal separate Strategien, die dann formuliert worden sind. Das hat Deutschland auch gemacht, also Deutschland ist da auch ein Stück weit Vorreiter gewesen. Wir haben sehr früh uns dafür entschieden, quasi auf Wasserstoff strategisch zu setzen. Und das ist in China jetzt nicht passiert, aber der interessante Unterschied ist, finde ich, dass wir uns jetzt in Deutschland ein großes Commitment, was Wasserstoff angeht, quasi uns da angetan haben. Letztes Jahr wurde auch nochmal verkündet, dass 20 Milliarden Euro in ein Wasserstoffkernnetz in Deutschland investiert wird bis 2030. Und das ist natürlich sehr förderlich für die Wasserstoffstrategie. Allerdings nachher auch nochmal ein anderes Thema, ob das der optimale Weg ist. Hier in China ist man sehr viel vorsichtiger bei dem Thema Wasserstoff. Das ist zumindest mein Eindruck, auch gerade was jetzt diese Strategie angeht. Hier hat man noch relativ lange gewartet. Das kam erst vor noch nicht mal 2 Jahren, kam dann auch eine Wasserstoffstrategie oder ein Wasserstoffentwicklungsplan aus China. Und der hatte quasi kaum so quantitative Ziele. Da wurde was für 2025 erwähnt und danach wurde es sehr vage. Bis 2030 und 2035 stand dann nur so die Integration von Wasserstoff auch in das Energiesystem an und den Wasserstoff zu nutzen für eine Energiewende in China. Das ist aber auch bewusst vage, glaube ich, geschrieben worden, weil man möchte hier. So ist das zumindest der Eindruck auch von meinem Professor, der mich betreut. Hier möchte man eigentlich nicht etwas versprechen, was man nachher nicht einhalten kann. Und bei dem Thema Wasserstoff hat man unglaublich große, ja, also Uncertainties, ne, also Unsicherheiten, die man heute noch nicht wirklich absehen kann. Und ein Punkt ist natürlich, dass Wasserstoff unglaublich teuer ist und deswegen auch die verschiedenen Anwendungsfälle, auch wenn sie, sage ich mal, technisch umsetzbar sind, sind sie dann auch nachher ökonomisch sinnvoll? Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Und deswegen ist hier eine eher zurückhaltende Strategie an den Tag gelegt worden. Und deswegen ein Punkt noch zu China, der dann interessant ist, strategisch halt zurückhalten und trotzdem passiert hier on the ground sehr viel. Und das ist vielleicht auch so eine Charakteristik von dem Land hier, dass wenn irgendwie Potenziale erkannt werden, dann ist die Entwicklungsgeschwindigkeit einfach hier auch sehr hoch. Und gerade was jetzt auch so Projekte im Bereich Wasserstoff angeht, ist China ziemlich dann vorangeschritten, auch was die Größe jetzt von Projekten angeht. Und das sind vor allem nachher auch Elektrolyseure und Kapazitäten, die dort gebaut werden, um grünen Wasserstoff dann herzustellen. Und ja, ein Unterschied, den ich noch erkennen kann, das ist nachher die Technik, die auch oder der Prozess, der in dem Elektrolyseur dann benutzt wird. Da gibt es einmal die chemikalischen Elektrolyseure, die in China vor allem auch benutzt werden. Das ist ein eher kostengünstigerer und ineffizienter Elektrolyseur. Und in Deutschland, aber auch in den USA, wird eher so eine Strategie für PEM, also Proton-Exchange-Membran-Elektrolyseure benutzt, die teurer, aber auch damit effizienter sind und auch flexibler. Genau, das wäre jetzt noch ein Unterschied im technischen Detail. Aber ich kann vielleicht noch einen Satz auch dazu sagen, was mein Eindruck von letztem Jahr. Ich hatte noch die Erfahrung gemacht, beim COP29 in Aserbaidschan zu sein, also der UN-Weltklimakonferenz. Und da hat man eigentlich mal diesen groben Überblick von vielen Ländern bekommen, was da auch Richtung Energiewende. Und ich habe natürlich dann auch drauf geschaut, was im Bereich Wasserstoff passiert. Aber das, was jetzt ein großer Punkt da noch ist, dass man, was ich auch gemerkt habe, ist, dass China und USA, das hatten wir eben auch, ne, sind natürlich ja die führende Nation, was jetzt Wirtschaft angeht. Und da die Wirtschaft auch so eng an das Energiesystem gekoppelt ist, ist es unglaublich wichtig, was diese beiden Länder machen. Und weil jetzt die USA auch aus dem Pariser Abkommen wieder ausgetreten ist und da eigentlich keine Führungsrolle wirklich global übernimmt oder übernehmen möchte, zumindest unter der aktuellen Administration, ist das auch, glaube ich, von China so willkommen gewesen, weil hier hat man, ne, dieses, sag ich mal, Machtvakuum dann an der Spitze vielleicht auch erkannt und ist jetzt gar nicht mal irgendwie so aus ideologischen Gründen da interessiert, auch das zu füllen oder eine Führungsrolle einzunehmen, was jetzt die Energiewende global angeht, sondern man hat hier auch ganz klar wirtschaftliche Interessen. Und das ist noch ja eigentlich viel weiter gefasst, das Thema, als jetzt als Wasserstoff, sondern geht gerade auch dann auf den Technologieexport in China, was nachher auch Wasserstofftechnik sein kann, aber es ist vor allem heute dann Solarenergie und Batterietechnik und Elektroautos.
Sehr interessante Punkte, die du angebracht hast, gerade auch dieses Thema, dass in China viel passiert, sich viel tut und sehr viel entwickelt, man aber auch ein bisschen vorsichtig ist in dem, was man verspricht und mit den Strategien, die man so aufstellt. Um unser Gespräch heute auch ein bisschen zusammenzufassen, gibt es deiner Meinung nach etwas, was Deutschland von China lernen könnte im Bereich Klimaneutralität und Wasserstoff?
Ich finde hier, also man kann auch unglaublich viel von Deutschland lernen. Das würde ich auf jeden Fall nochmal betonen, weil ich glaube auch gerade was Forschung und Entwicklung angeht, haben wir auch global gesehen eine sehr gute Position. Ein Punkt, den man aber sicherlich von China lernen kann, ist nachher kosteneffizient Technologie dann auch bereitzustellen. Das hatte ich auch mehrfach erwähnt. Und weil gerade in Bezug auf die Energiewende, wenn wir es da schaffen, Preise zu senken und eigentlich die nachhaltige Technik, dass die es schafft, nachher wirklich im Wettbewerb zu stehen mit der aktuellen, auf fossilen basierenden Technik, dann hat man gar keine Probleme mehr bei der Energiewende. Also wenn das geschafft wäre und ich finde, das wird in China eher bewiesen als jetzt auch in vielen anderen Ländern, weil wenn man hier Kosten senkt für, sei es jetzt Wasserstofftechnik, aber auch ja jegliche andere, dann schafft man natürlich einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil für ja alle nachhaltigen Technologien oder auch Pathways, die man dann gehen kann. Und ein weiterer Punkt wäre irgendwie auch, das hatte ich angesprochen, die Entwicklungsgeschwindigkeit. Also in was für einer Zeit man es schafft, hier die Technik dann auch anzubieten. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland ein Stück weit vielleicht auch zu perfektionistisch unterwegs, dass wir ja viel lange planen und dass es einfach nachher länger dauert mit der Umsetzung. Und die heutige Zeit ist einfach wahnsinnig schnell geworden und deswegen, um da nicht von anderen überholt zu werden, muss man, glaube ich, auch ja schneller werden mit der Entwicklung.
Ja, und auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, den du angebracht hast, dass ja beide Länder voneinander lernen können und dass es ja immer keine Einbahnstraße ist, sondern dass da Kooperation, Zusammenarbeiten wichtig sind, um gemeinsam weiterzuentwickeln und voranzukommen für die ganze Welt.
Ja, definitiv.
Ja, ich glaube, man merkt aus unserem Gespräch, das ist ein sehr spannendes, aber auch sehr weites Thema. Wir haben ja heute einige Punkte angeschnitten. Wenn sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aber mehr im Detail darüber austauschen möchten, wo können sie dich denn am besten online finden?
Einfach bei LinkedIn meinen Namen finden, Maximilian Arras. Ihr könnt mich gerne anschreiben und weitere Fragen stellen.
Super, das werde ich auch in den Shownotes so aufnehmen. Und zum Schluss noch zwei Fragen, die ich allen Interviewpartnern in diesem Podcast stelle. Hast du zum einen eine Empfehlung für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, welche Internetressource sie nutzen oder welches Buch sie unbedingt lesen sollten, um China besser zu verstehen?
Ja, und hier kann ich auf jeden Fall nicht meine eigenen Paper empfehlen, weil ich finde so akademische Veröffentlichungen sind doch eher etwas langweilig zu lesen. Ich informiere mich auch gerne, das ist von Table Media, da gibt es ein China-Briefing, das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und ein Buch, was ich noch empfehlen kann, ist, habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen, von Frank Sieren. Das heißt China Fragezeichen Zukunft Ausrufezeichen und das hat mir das Land auf jeden Fall auch ein Stück weit näher erklärt und ja einfach geholfen auch hier die Leute und die Kultur besser zu verstehen. Und ich habe noch einen englischsprachigen Podcast, den ich empfehlen kann von dem Beijing Energy Network, der Podcast heißt Environment China. Also falls da jemand noch Interesse mehr über China und die Energiewende zu erfahren, kann man da sicherlich auch mal reinhören.
Vielen Dank. Die letzte Empfehlung kenne ich auch noch nicht. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen.
Ja.
Und zum Schluss noch, wenn du nur eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich die aktuellen Top 3 Themen, Top 3 Trends in der chinesischen Tech-Welt, abgesehen vom Thema Wasserstoff, worüber wir heute gesprochen haben?
Ja, ich glaube, wir kommen schwer darum vorbei, dann nicht DeepSeek zu erwähnen, was ja jetzt auch gerade letzte Woche gigantische Nachrichten nochmal global geschlagen hat, ist aber nicht mein Steckenpferd, das Thema, deswegen wollte ich es nur erwähnen. Ich glaube, meine Top 3 wären, das wäre jetzt auch gar nicht bezogen auf die Wasserstofftechnik, weil das einfach noch zu früh ist und man zu viele Unsicherheiten hat, glaube ich, um da zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber die Top 3 chinesischen Themen, was jetzt Technologie angeht, sind für mich alles Techniken, die uns bei der Energiewende helfen können. Und die hatte ich auch erwähnt. Das ist einmal die Batterietechnik, Elektroautos und Solarzellen.
Super, Max. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke in das Thema Wasserstoff. Danke, dass du uns einiges erklärt hast, auch für Laien oder für Leute, die sich da nicht so im Detail auskennen oder nicht so tief im Thema drinstecken. Und danke, dass du heute da warst.
Sehr gerne und ich habe versucht, so verständlich wie möglich zu bleiben. Und das Thema interessiert mich sehr und ich hoffe auch, dass andere da Interesse für entwickeln, weil die Energiewende und auch gerade das Abwenden des Klimawandels ist, was das uns alle angeht. Und eine große Aufgabe, die uns und mich zumindest noch sehr lange beschäftigen wird.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und Zaijian!